DW Menschen und Märkte.
Facebook gegen Notenbanken, auch ein Kampf ums Vertrauen. Autogipfel in Berlin, konkrete Maßnahmen nicht in Sicht. Wie erleben deutsche Mittelständler China? Und die wirtschaftliche Lage in den palästinensischen Gebieten. Das sind unsere Themen heute. Dazu begrüßt sie Klaus Ulrich. Schon nächstes Jahr will der Facebook-Konzern seine eigene Währung Libra starten. Sie soll an andere Währungen wie den Dollar und den Euro gekoppelt sein, aber über die sogenannte Blockchain-Technologie gemanagt werden. Das erlaubt Transaktionen rund um die Uhr und in Echtzeit zu niedrigen Kosten. Klassische Banken fürchten um ihr Geschäftsmodell, aber auch die Notenbanken und Aufseher warnen und fordern Kontrolle. Von der Frankfurter Börse berichtet Konrad Busen.
Für viele Anleger ist die Sache klar. Libra wird ein Renner. Man kann es sehen beim Aktienkurs von Facebook. Der ist seit Anfang dieses Monats um fast 20% in die Höhe gestiegen. Wenn nur ein paar hundert Millionen der weltweit 2,7 Milliarden Facebook-Nutzer ein- oder zweimal mit der geplanten neuen Währung zahlen, dann wäre das für den Konzern ein Riesengeschäft.
I believe that it should be as easy to send money to someone as it is to send a photo.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Geld zu versenden sollte so einfach sein, wie ein Foto zu verschicken. Facebook als Währungshüter. Daniel Saurenz, Analyst bei Feingold Research.
Es ist natürlich wichtig, dass das alles ein großes Vertrauen hat beim Kunden. Und da ist die Frage, ob Facebook da der richtige Ansprechpartner ist.
Facebook hat sich datenschutzmäßig alles andere als mit Ruhm bekleckert. Datenschutzsensible Kunden aber, sie finden sich vor allem in der alten Welt. Bei uns in Europa etwa, wo fast jeder ein klassisches Bankkonto hat, Kreditkarten. Und viele Leute eher skeptisch sind gegenüber neuen Technologien. In Afrika ist das anders. Weiß Daniel Saurenz.
Ich möchte hier meinem Bekannten in Addis Abeba in Äthiopien Geld überweisen. Dann muss ich das bis jetzt teuer machen, zum Beispiel über Western Union. Dann kann ich das natürlich innerhalb dieses Facebook-Netzwerks verschicken. Und wenn man sich es anschaut, Facebook, WhatsApp, Instagram, da sind natürlich auch mehrere Generationen in diesem Facebook-Konzern vereint. Das bedeutet, ich hole da schon eine gute Nutzergruppe und Anzahl ab.
Eine Globalisierungsstory ist die Facebook-Währung Libra. Kein Wunder, dass weltweit Hüter der klassischen Währung aufgeschreckt sind. Bundesbankvorstand Joachim Würmeling sagt im Interview mit der FAZ, wir sollten verhindern, dass im Geldsystem der Wilde Westen zurückkehrt. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS, sie ist so etwas wie die Weltzentralbank aller Zentralbanken, sie macht sich Sorgen um die weltweite Finanzstabilität. Mark Carney, Chef der Bank von England, sagt,
we don't want criminals and terrorists to be using this. We want to make sure that people's data is protected.
Wir wollen nicht, dass Kriminelle und Terroristen das nutzen. Wir möchten sicherstellen, dass die Daten der Menschen geschützt sind. Deshalb, so der britische Notenbankchef,
it would be so important that ourselves, the Fed, the ECB, the major central banks of the world would have direct regulatory oversight.
Es wäre wichtig für uns, dass die Bank von England, die Fed, die Europäische Zentralbank direkte regulatorische Aufsicht haben über Facebooks Währung. Machen sich die Notenbanker wirklich nur Sorgen um die Bürger? Oder sorgen sie sich, dass die Menschen das Vertrauen verlieren ins bekannte System? Sören Hettler, DZ-Bank.
Banken haben eine wichtige Funktion innerhalb der Volkswirtschaft. Und natürlich, wenn Zweifel an der Stabilität des Finanzsystems aufkommen, sucht man nach Alternativen. Und theoretisch wäre dann ein vertrauenswürdiges, riesiges Unternehmen eine Möglichkeit, Geld anzulegen.
Da ist sie wieder, die Vertrauensfrage. Große Unternehmen auf der einen Seite, Länder und ihre Institutionen auf der anderen. Darum geht es gerade an den Märkten.
So viel von Konrad Busen aus Frankfurt. Die Autoindustrie, Deutschlands Schlüsselbranche mit fast 1 Million Beschäftigten, steht vor dem größten Umbruch der vergangenen Jahrzehnte. Etwa bei den Themen autonomes Fahren, Dieselkrise, CO2-Steuer, Elektroautos und Klimaziele im Verkehr. Die Kanzlerin hatte gestern Abend zum Autogipfel mit Politik, Herstellern und Zulieferern eingeladen. Ein Zukunftsplan sollte entwickelt werden, doch der blieb ziemlich vage, wie Tobias Betz berichtet.
Über 3 Stunden saßen sie zusammen, die Spitzen der Großen Koalition und die Spitzen der wichtigsten Industrie Deutschlands, die Automobilindustrie. Am Ende tritt aber nur einer vor die Presse, der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie VDA, Bernhard Mattes. Er sei zufrieden, denn man habe sich gemeinsam verständigt, ein Netz von Ladestationen für Elektroautos auszubauen.
Da haben wir uns klar verständigt, dass wir an einem Masterplan jetzt arbeiten wollen, ein Masterplan Ladeinfrastruktur, denn das ist einer der wesentlichen Punkte für die Kundenakzeptanz.
Klar, wenn man sein E-Auto nirgends laden kann, warum dann eins kaufen? Keine Ladeinfrastruktur, keine E-Autos auf deutschen Straßen. So einfach. Aber genau die braucht es eben jetzt. Die Politik braucht E-Autos, sonst erreicht sie nicht die europäischen Klimaziele bis 2030. Dann drohen teure Strafzahlungen. Der Automobilindustrie geht es ähnlich. Die CO2-Grenzwerte werden die Hersteller mit einer reinen Verbrennerflotte reißen. Auch hier drohen hohe Strafzahlungen. Also eigentlich ein gemeinsames Interesse ist da zwischen Politik und Autoindustrie. Niemand will Strafen zahlen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier äußerte sich zumindest vor dem Autogipfel im Kanzleramt so.
Wir müssen erkennen, es wird nur eine Lösung geben, wenn wir auch Weltmeister werden im Bau von umweltfreundlichen, nachhaltigen Fahrzeugen, mit denen wir unsere CO2-Klimaziele erreichen können.
Jetzt nach dem Autogipfel im Kanzleramt bekennt man sich also zu einem Plan. Zu mehr aber eben auch nicht. Die Industrie hätte aber mehr erwarten dürfen, denn die deutschen Autohersteller stecken Milliarden in die Entwicklung und Produktion von Elektroautos. Für die kommenden Jahre haben sie etliche rein elektrische oder zumindest Hybridvarianten ihrer Fahrzeuge angekündigt. Doch konkrete finanzielle Zusagen von der Politik, etwa Förderungen beim Ausbau der Ladestationen in den Städten und Gemeinden sowie an den Autobahnen gab es nicht, sagt VDA-Chef Mattes.
Wir haben über finanzielle Zusagen und Fördermittel nicht gesprochen.
Stattdessen soll zunächst geklärt werden, wie man in Deutschland das Ladenetz überhaupt ausbaut, das bis 2030 bis zu 10,5 Millionen E-Fahrzeuge auf deutschen Straßen sein könnten. So viele bräuchte es laut dem VDA-Chef, damit Deutschland die Klimaziele erreicht. Die Ergebnisse dieser Klärung sollen dann beim nächsten Treffen erörtert werden.
Wir haben uns noch nicht konkret auf einen Termin geeinigt, aber wir müssen jetzt erstmal arbeiten. Aber es wird noch warm sein, sage ich mal.
Irgendwann im Herbst sollen dann auch Beschlüsse folgen. Bis dahin bleibt ein Autogipfel im Kanzleramt ohne Ergebnisse, ohne Maßnahmen. Doch die Zeit drängt, denn 2030 rückt jeden Tag näher. Anfang 2019 gab es aber nur rund 400.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland. Das sind dann doch einige weniger als 10 Millionen E-Autos.
Tobias Betz über das Gipfeltreffen zur Zukunft der Autoindustrie. Wie kommen deutsche Mittelständler in China zurecht? Wie läuft es bei den Verhandlungen und den Zahlungsmodalitäten? Wie kommen sie also mit der chinesischen Währung Renminbi klar? Nicht zuletzt, wie erleben sie den Handelskonflikt USA-China? Die Meinungsforscher von Forsa haben dazu knapp 4000 mittelständische Kunden der Commerzbank befragt. Einzelheiten von Dieter Reg.
Die chinesische Währung Renminbi wird für deutsche Mittelständler bei ihrem China-Geschäft immer wichtiger. Immer mehr der knapp 4000 befragten Commerzbank-Firmenkunden nutzen den Renminbi bei ihrem China-Geschäft und verzichten damit auf Euro oder Dollar. Michael Ruclio von der Commerzbank.
Also zentral ist sicherlich die Erkenntnis, dass sich der Renminbi mehr und mehr zu einer normalen Auslandswährung für Firmenkunden entwickelt. Ja, zwei Dinge sind davon ganz besonderer Bedeutung. Zum Ersten nutzen Unternehmen den Renminbi für ihr Handelsgeschäft, sprich zur Abwicklung von Waren und Dienstleistungen, als auch für Kapitaltransfers.
Befragt wurden mittelständische Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 2,5 Millionen Euro. Die Obergrenze lag bei mehr als 250 Millionen Euro. Michael Ruclio weist darauf hin, dass in allen Gruppen die Bereitschaft gewachsen ist, sich auf die chinesische Währung einzulassen. Dies zeigt sich, wenn man die insgesamt 4 Befragungen vergleicht, die seit 2015 durchgeführt wurden.
In unserer ersten Befragungsjahr, also vor gut 4 Jahren, war die Akzeptanz des Renminbis bei Firmenkunden bei ca. 10%. Das heißt, nur jeder 10. Mittelständler hat den Renminbi aktiv im Management gehabt. Mittlerweile sind wir dort deutlich höher, im Schnitt bei 1/3 der deutschen Firmenkunden.
Sogar 2/3 aller Unternehmen mit einem Umsatz von 250 Millionen Euro und mehr wickeln ihr China-Geschäft in der Landeswährung ab oder planen es im nächsten Jahr. Bei kleineren Unternehmen mit einem Umsatz bis 12,5 Millionen Euro sind es nur 15%. Als Hindernis für die Umstellung auf den Renminbi führen Unternehmen oft an, dass man sich an die Abwicklung des Geschäfts mit Euro oder Dollar gewöhnt habe. Michael Ruklio nennt einen weiteren Grund.
Seit 2 Jahren und erstmals werden Hinderungsgründe genannt wie politische Unsicherheiten oder auch fehlendes Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Währung.
Bei den Unternehmen, die den Renminbi nutzen, hat zudem die Absicherung gegen Währungsschwankungen deutlich zugenommen. Für Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank sind die Risiken des Handelsstreits zwischen den USA und China dafür ein Grund. Zudem ist der Wachstumsschub durch die Globalisierung in China vom Anfang der 2000er Jahre endgültig vorbei.
Hinzu kommt momentan aber auch eine konjunkturell schwierige Situation. Über diesen strukturellen Wachstumsrückgang hinaus sehen wir momentan schon Konjunkturprobleme in China. Noch gar nicht so sehr in harten Daten, mehr in den Stimmungsindikatoren.
Und das wird sich kaum ändern, solange der Handelskonflikt mit den USA schwelt. Das ist beim Treffen zwischen dem Präsidenten Trump und Xi Jinping beim G20-Treffen in Osaka in dieser Frage zu einem Durchbruch kommt, hält Ulrich Leuchtmann für wenig wahrscheinlich.
Was wir eher sehen, ist, dass die Gespräche wieder aufgenommen werden, sodass wir hier also vielleicht wieder, sag mal, sowas wie Licht am Ende des Tunnels sehen. Das ist aber, glaube ich, das Beste, was realistischerweise vom G20-Gipfel erwartet werden kann.
Soweit der Beitrag von Dieter Reg. In Bahrain wird heute und morgen über einen US-Investitionsplan für die palästinensischen Gebiete beraten. Regierungsdelegationen aus Israel und der Palästinenser sind nicht vertreten. Die Wirtschaft im Westjordanland und im Gazastreifen hätte Hilfe dringend nötig. Größere Industriebetriebe gibt es kaum und die Arbeitslosigkeit ist hoch. Mehr dazu von Tim Aßmann.
In einer Halle in Gazastadt formen Stanzmaschinen Metallteile für Gasherde. Die Geschäfte von Talab Bolbol laufen schlecht. Er hat nur noch 4 Beschäftigte, einst waren es 60. Importware aus China setze ihm zu, sagt Bolbol. Vor allem aber sei die wirtschaftliche Gesamtlage im von Armut geprägten Gazastreifen so schlecht, dass es kaum noch Konsum gebe. Ich habe überlegt und ich überlege jeden Tag wieder, ob ich mit meiner 24-köpfigen Familie gehe und das Land verlasse. Nennenswerte Industrie gibt es nicht im Gazastreifen und Investoren sind von der politischen Gesamtlage abgeschreckt. Stabilität und damit Planungssicherheit wären Voraussetzung dafür, dass die heimische Wirtschaft in dem Küstenstreifen wieder Arbeitsplätze schaffen könnte. In einem Großraumbüro am Rande von Ramallah im Westjordanland sitzen junge Männer und Frauen vor Computern und arbeiten an der Entwicklung von Apps. Azal Technology heißt die Software-Schmiede. Geschäftsführer Murat Tabub hatte eine Einladung zum Wirtschaftsworkshop der US-Regierung in Bahrain. Wie viele andere palästinensische Geschäftsleute ist auch Tabub nicht zu der Konferenz gefahren. Ein Investitionsplan ohne eigenen palästinensischen Staat ist sinnlos, sagt der junge Unternehmer.
How you can build an economy?
Wie soll man eine Wirtschaft aufbauen ohne Souveränität, ohne freien Zugang zu Ressourcen wie Wasser, Strom, offene Grenzen oder Ähnliches? Wer das palästinensische Westjordanland durchfahren will, wird immer wieder von der israelischen Armee an Checkpoints angehalten. Es gibt also keinen uneingeschränkten Warenverkehr zwischen den palästinensischen Ballungsräumen. Hinzu kommen Grenzkontrollen und Zollabfertigungen, die die Exportmöglichkeiten einschränken. Außerdem sind palästinensische Betriebe auf israelische Genehmigungen angewiesen, erzählt Amar Aker. Er ist Chef des Telekommunikationsunternehmens Paltel. Die Firma beschäftigt 3000 Menschen und ist damit der größte private Arbeitgeber in den palästinensischen Gebieten. Wir können keinen Service anbieten ohne Genehmigungen der israelischen Behörden für die Einrichtung von Frequenzen oder die Einfuhr von Technik. Ohne eine Lockerung der israelischen Sicherheitsauflagen könne die palästinensische Wirtschaftsleistung nicht besser werden, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Nasser Abdel Karim von der amerikanischen Universität Ramallah.
If you keep the political security rules as they are now, then you will never expect to change the performance of the Palestinian economy.
Nasser Abdel Karim sieht aber auch hausgemachte Probleme. Die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Abbas sei in der Wirtschaftspolitik gescheitert, bilanziert Abdel Karim. Trotz hoher Steuersätze habe sie keine sinnvolle Investitionspolitik betrieben.
Ask any average Palestinian in the street.
Fragen Sie irgendeinen Palästinenser auf der Straße, was er von der Politik hält, ob er merkt, dass die Steuereinnahmen verwendet werden, ob nachhaltige Entwicklung stattfindet. Sie werden die Antwort hören, die Arbeitslosigkeit explodiert. Im Westjordanland liegt die Arbeitslosigkeit Schätzungen zufolge bei 25 und im Gazastreifen sogar bei 45%. Hilfe in Form von Investitionen, wie sie die USA nun vorschlagen, könnte die palästinensische Wirtschaft gut gebrauchen. Ohne eine Verbesserung der politischen Gesamtlage aber wird nachhaltiges Wachstum nicht möglich sein.
Tim Aßmann war das aus Tel Aviv. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.